Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya.
Das war der bekannte Song Biene Maya aus dem gleichnamigen Film. Die Bienen werden mit Lobeshymnen gesegnet und wenn eine Hummel heranschwebt, dann ist das Entzücken groß. Doch handelt es sich um eine Wespe, dann schwillt der Ärger an. Zu Unrecht, denn Wespen sind recht famose Biester. Was ist das Faszinierende an Wespen und was sind soziale Wespen? Darüber spreche ich mit dem Wespenforscher Michael Ohl. Ich bin Anne Baum und ihr hört Schneller Schlau, den Wissenspodcast von PM. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Wir haben ja gerade den Ohrwurmsong von Biene Maya gehört. Bei ihr fängt das ganze Missverständnis ja schon an. Denn wenn ich mir diese Biene Maya angucke, dann sehe ich, sie ist gelb-schwarz gestreift. Wie viel Wespe steckt denn in Biene Maya drin?
Ja, wenn man sich so eine Honigbiene wie die Biene Maya ja mal anguckt, also eine echte Honigbiene, manche eben nicht wie die Biene Maya, dann sieht man, dass sie eigentlich gar nicht so schön knallig gelb-schwarz gestreift ist, sondern eher so braun, hellbraun, grau gestreift. Also eine Streifung hat sie schon, aber nicht in diesen knalligen Warnfarben. Und ich denke, dass da so eine Vermischung im Kopf der japanischen Zeichner dieser Zeichentrickserie entstanden ist, die Wespen und Bienen nicht so recht auseinanderhalten konnten. Und eigentlich sage ich dann nämlich auch immer, dass die Biene Maya eigentlich eher eine Wespe Maya ist.
Was sind denn soziale Wespen?
Ja, die beiden Arten, die uns manchmal so nervig werden im Spätsommer, die in den Bäckereien auftauchen oder eben am Picknicktisch, das sind soziale Wespen. Und ihr Sozialleben ist einer der Gründe, warum es so viele von ihnen gibt. Und sie heißen deshalb sozial, weil sie große Nester bauen, in denen sehr viele Arbeiterinnen vorkommen. Also man spricht ja auch von Staaten, Insektenstaaten oder Wespenstaaten. Das heißt, in diesen Papiernestern, die viele Menschen ja auch kennen und die manchmal auch in den Jalousiekästen oder Garagen oder so gebaut werden. Da lebt dann eine Königin, in seltenen Fällen mehr. Und der Staat wird von mehreren hundert oder mehreren tausend Arbeiterinnen immer weiter entwickelt. Also die sorgen dafür, dass die Nahrung herangetragen wird und dass diese Papiernester weitergebaut werden und die Larven gefüttert werden. Und solche Wespen nennt man soziale Wespen. Mhm. Es gibt aber nur sehr wenige Arten von sozialen Wespen hier bei uns.
Wenn man in so ein Wespennest reinschaut, dann ist es ja sehr dunkel da drin. Wie schaffen es denn die Wespen, sich beim Bau zu koordinieren?
Ja, das ist eigentlich wirklich eine unglaubliche architektonische Leistung, so ein Papiernest. Das ist ja nur von außen kugelig, innen drin hat man so eine Schicht von Waben, die mit so Abstandhaltern voneinander getrennt sind, mit diesen ganzen einzelnen Zellen. Und das ist alles eine sehr kunstfertige Sache. Und also erstens sehen die Wespen da drin nichts, wie du gesagt hast. Also es ist halt dunkel. Und auf der anderen Seite hat natürlich keine von den Wespen irgendwie einen architektonischen Plan im Kopf, sondern jede Arbeiterin vollführt ein genetisches Programm. Also das ist natürlich alles in ihren Genen verankert und tut bestimmte Dinge, die gesteuert werden durch bestimmte Pheromone, also hormonähnliche Stoffe, die die Königin abgibt, aber auch durch saisonale Taktgeber, durch Tageslichtlängen zum Beispiel. Und auch dadurch, dass sie in Kontakt mit anderen Arbeiterinnen geht. Also das ist so ein sich selbst organisierendes System. Zum Beispiel, das sind ja Papiernester. Also wenn die Arbeiterin dann mit neuer Papiermaché, mit so einem neuen Papiermaschinenkügelchen ankommen und es wird ihnen von einer Arbeiterin, die im Nest daran gerade arbeitet, schnell abgenommen, dieses Kügelchen, das ist quasi ein Signal, weiteres Papiermaché zu besorgen.
Okay, das heißt, wenn die Arbeiterin jetzt langsam ankommen würde, würden sich die anderen Arbeiterinnen erstmal zurückhalten?
Genau, dann würden die vielleicht andere Dinge tun oder eben Baustoff weniger schnell liefern. Und über solche Mechanismen wird das gesteuert, wie so ein Nest gebaut wird.
Mhm. Die Arbeiterinnen, die dienen ja einer Wespenkönigin. Warum machen die das? Sind die altruistisch? Also arbeiten die gerne für andere? Oder was ist da der Grund?
Ja, das war in der Evolutionsbiologie lange ein großes Rätsel. Charles Darwin, der Begründer der modernen Evolutionstheorie, hat darüber auch schon nachgedacht. Und für ihn war das tatsächlich ein Problem, das zu erklären, weil die Evolutionstheorie im Grunde ja sagt, jedes Tier ist egoistisch und will seine Gene weitergeben. Und die Arbeiterinnen tun das ja nicht, die geben ihre Gene nicht weiter. Heute weiß man, dass die Genetik von sozialen Wespen oder sozialen Bienen ein bisschen kompliziert ist. Und das muss ich jetzt vielleicht nicht im Detail erklären, aber das führt dazu, dass die Schwestern eines Wespenstaates, also die Arbeiterinnen, die sind miteinander näher verwandt als die einzelne Wespenarbeiterin mit ihrer Mutter, also der Königin. Das heißt, wenn sie sich gegenseitig helfen im Nest, unterstützen sie indirekt die Weitergabe ihrer eigenen Gene mehr, als wenn sie selber Eier legen würden. Das heißt, sie verzichten aufs Eierlegen und stellen aber durch diese soziale Arbeit sicher, dass indirekt ihre sogenannte Fitness, nennt man das, die Fitness erhöht wird, also mehr von ihren Genen in die nächste Generation weitergegeben werden.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Jetzt, Michael, müssen wir an der Stelle nochmal ganz kurz klarstellen. Wir reden ganz viel über soziale Wespen. Was ist denn das Gegenteil der sozialen Wespe?
Ja, die allermeisten Wespen, auch wenn man das nicht so wahrnimmt, sind solitär, nennt man das, sind einzellebend. Das heißt, jedes Weibchen baut nur ein eigenes, einzelnes Nest, häufig im Boden. Also es gräbt einfach einen Gang in den Boden mit so ein paar Zellen, die rechts und links abgehen und am Ende sind. Und da wird das Futter dann eingetragen, in der Regel eben gelähmte Spinnen oder gelähmte Insekten. Dann wird ein Ei darauf gelegt und die Larven ernähren sich dann von diesen Tieren. So dann, und das Weibchen verschließt das Nest, verschwindet. Keine Brutfürsorge, keine Arbeiterinnen, also all diese Dinge, die man von sozialen Arten kennt, machen die nicht. Und bei weitem der größte Teil der Artenvielfalt der Wespen und Bienen übrigens auch, ist solitär, lebt also einzeln.
Okay, jetzt gibt es ein Thema, wo wir nicht drum herum kommen, und zwar die Vorurteile oder der Hass fast sogar manchmal gegenüber Wespen. Die britische Wespenforscherin Samner hat rund 750 Menschen zu verschiedenen Insektengruppen befragt. Was den Menschen zu Bienen einfiel, waren Wörter wie Honig, Summen, Blüten, also alles positive Wörter. Bei den Wespen hingegen, da klingt das schon ganz anders. Viel düsterer Wörter, die den Menschen eingefallen sind, sind zum Beispiel Stachel, lästig und Schmerz. Woher kommt denn der schlechte Ruf der Wespe?
Ja, das liegt zum einen natürlich daran, dass diese sozialen Wespen, wie gesagt, wir sprechen ja nur über soziale Wespen und eigentlich auch nur über zwei Arten, das ist ja auch ganz interessant, dass die irgendwie so nutzlos erscheinen für viele Menschen. Also die fliegen halt rum und suchen Ärger. Das ist so die Wahrnehmung vieler Menschen. Das heißt, vielen Menschen ist gar nicht bekannt, welche Rolle im Naturhaushalt Wespen spielen, soziale Wespen, und auch nicht, welche Rolle sie jetzt aus der Sicht des Menschen auch spielen können. Und dafür hat man eigentlich immer nur Ärger mit ihnen.
Was ist denn der Nutzwert der Wespe?
Ja, damit beschäftigen sich heute viele Wissenschaftler auch, zu benennen das, was man früher die Ökosystemdienstleistungen nennt. Also heute sagt man eher die Ökosystemleistungen von Tierarten zu benennen. Also welchen Nutzen haben sie tatsächlich auch für uns, direkt oder indirekt? Und der größte Nutzen der sozialen Wespen, also sprechen wir jetzt erstmal über soziale Wespen, ist, dass die Larven eben Fleischfresser sind. Und diese enormen Zahlen von oder enormen Mengen von Arbeiterinnen, die im Spätsommer überall rumfliegen, das sind ja Millionen von Tieren, die führen dazu, dass sie, also natürlicherweise ernähren die sich ja nicht vom Steak, vom Grill oder so, oder von der Salami, vom Brot, sondern die fangen andere Insekten. Und sie sind ein starker Gegenspieler für eine Überpopulation, eine Überentwicklung von Insekten und auch Schadinsekten, also die wir nicht so gerne haben wollen. Also wenn die sozialen Wespen nicht wären, würden wir hier wahrscheinlich in anderen Insektenarten ertrinken. Und das wird eigentlich üblicherweise so als eine der Hauptleistungen für die Ökosysteme und damit indirekt auch für uns von sozialen Wespen gesehen.
Okay, das heißt, wir brauchen die Wespen oder die sozialen Wespen, um uns sozusagen, ja, andere lästige Insekten vom Leibe zu halten, wenn man das so sagen kann.
Ja, aber das kann man natürlich im Grunde so sagen. Ich meine, ich würde es natürlich jetzt als Biologe auch nochmal substanzieller sehen und sagen, also wir brauchen alle Arten, einfach weil die natürlich so ein Teil dieser Netzwerkstruktur der Natur sind. Also alle Arten hängen in irgendeiner Weise miteinander zusammen und wir können natürlich, wir können die Rollen einer jeden Art häufig benennen. Und eine dieser wichtigen Rollen der sozialen Wespen ist eben das Niedrighalten der anderen Insekten. Aber es spielen natürlich noch andere Dinge eine Rolle. Also sie sind zum Beispiel auch durchaus Bestäuber. Also sie besuchen als Erwachsene Blüten. Das ist auch der Grund, warum sie im Spätsommer an die süßen Sachen kommen, also in die Bäckereien fliegen, weil sie nach Kohlenhydraten, also Zucker, Ausschau halten, die Arbeiterinnen dann selbst konsumieren. Und dieser Bestäubungseffekt ist natürlich nicht so groß wie bei Honigbienen oder überhaupt bei Bienen, aber als Bestäuber spielen sie auch eine Rolle.
Ich habe in deinem Buch das Zitat gelesen, die wichtigste Innovation der Wespe ist ihr Stachel. Was hat es damit auf sich?
Wenn man sich alle Wespen mal anschaut, also es sind auch sehr viel mehr Arten, als man immer so denkt. Also bislang, wie gesagt, haben wir eigentlich nur über die sozialen Arten gesprochen, das sind sehr wenige. Aber es gibt viele, viele 10.000 Wespenarten weltweit. Und alle Wespenarten zusammen mit den Bienen, ne, die sind auch nah miteinander verwandt. Und dann kommen noch die Ameisen dazu, also Ameisen, Bienen, Wespen, die bilden eine enge Gemeinschaft. Die sind im Grunde die gehen zurück auf eine Wespenart, die diesen Stachel erfunden hat. Und das ist so ein Universalwerkzeug, dieser Stachel. Also bei manchen Arten lähmen damit ihre Beute, von der sich dann ihre Larven ernähren. Die sozialen Wespen verteidigen sich damit. Und das tun Bienen ja auch. Bienen können ja auch stechen. Und dieser Verteidigungsstachel oder diese Verteidigungsmöglichkeit, die ist eine der Grundvoraussetzungen dafür gewesen, dass es überhaupt zu diesen sozialen Staaten kommen konnte. Also soziale Nester sind eine große Leckerei für viele andere Tiere, für Bären oder Dachse oder dergleichen. Da sind diese Hunderten von Larven drin, die lecker und proteinhaltig sind. Und wenn man so einen Staat hat, muss man sich verteidigen können. Und das machen die sehr effektiv durch den Stachel und die Stachelgifte.
Mhm. Wenn ich mir so einen Stachel unter ein Mikroskop angucken würde, wie sähe der aus?
Ja, man denkt immer so, das ist so eine Injektionskanüle wie beim Arzt. Das ist aber gar nicht so, sondern das ist der Stachel ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit und besteht aus mehreren nadelspitzen Teilen, die sich so aneinander schmiegen. Und diese Teile, die können sich durch Muskelbewegung ganz schnell aneinander vorbei bewegen. Und wenn eine Wespe zum Beispiel in unsere Haut sticht, dann ist das nicht einfach nur das Reinstechen einer Nadel, sondern dass die sägt durch ganz schnelle Bewegungen diese Stachelteile in die Haut hinein. Das ist eine ganz andere Technik, als man sich das vorstellen würde.
Woraus besteht denn das Gift der Wespen?
Ja, die Gifte der Wespen und Bienen auch, das sind sehr komplexe Mischungen, also ein Giftcocktail förmlich, aus vielen verschiedenen Substanzen. Und da sind alle möglichen, besonders Proteine drin, also hochmolekulare Proteine, die unterschiedliche Funktionen haben. Also manche von denen greifen das Nervensystem an, erhöhen den Herzschlag, da verteilt sich das Gift schneller im Organismus. Manche führen zu Schmerzempfinden und also da sind Dutzende von Substanzen, die in diesem Cocktail drin sind.
Der Wespenforscher Justin Schmidt, der hat einen Schmerzindex aufgestellt und ich zitiere mal daraus: Die Stiche der deutschen und gemeinen Wespe sind demnach Schmerzindex 2, also reichhaltig, herzhaft und heiß, als ob ein US-amerikanischer Schauspieler eine Zigarette auf deiner Zunge auslöschen würde. Und viel, viel ungemütlicher klingt noch die Stufe 4. Und zwar sticht so etwa Pepsis eine Spinnenwespe. Justin Schmidt schrieb dazu: heftig, blendend, schockierend, elektrisch, als ob jemand einen laufenden Haartrockner in dein Schaumbad fallen lässt. Wurdest du schon mal von einer Wespe gestochen?
Ja, natürlich. Also das, also viele Menschen vermuten auch, weil ich ja Wespenforscher bin, dass mir das gar nicht viel ausmacht oder so. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Also ich habe natürlich gelernt im Laufe der vielen Jahre, die ich das schon mache, Wespen einzuschätzen. Also ich kann, auch wenn ich sie dann fange mit einem Insektennetz oder so, dann weiß ich ziemlich genau, was ich machen muss, um zu vermeiden, gestochen zu werden. Das passiert trotzdem hin und wieder, einfach weil ich natürlich jeden Tag mit Hunderten von Wespen dann zu tun habe. Aber ich versuche es zu vermeiden und gewöhnt habe ich mich überhaupt nicht dran. Also ich kann wirklich sagen, dass ich es gar nicht mag, gestochen zu werden.
Welche Schmerzstufe hast du getestet?
Ja, ich bin tatsächlich auch schon mal in Kontakt mit Pepsis gekommen in Argentinien, in Südamerika. Stufe 4, also die höchste Stufe. Allerdings befand sich diese Pepsis, also sehr großes Weibchen, die befand sich in dem Insektennetz, mit dem ich sie gefangen hatte. Und sie hat mich dann, weil ich selber ungeschickt war, durch das Netz des Insektennetzes hindurchgestochen. Und dadurch hatte sie nicht die volle Kraft und hat wahrscheinlich auch nicht alles Gift injiziert. Es war aber trotzdem ein enormer Schmerz. Das war gar nicht lustig.
Das kann ich mir vorstellen, aber es endete wahrscheinlich für die Wespe ja auch nicht ganz so gut.
Nein, die Wespe habe ich trotzdem eingesackt und die befindet sich auch in der Sammlung des Museums für Naturkunde und kann angeguckt werden.
Du reist ja auch in die Wüste und erforscht dort Wespen. Wespenforscher ist ein sehr, sehr weites Feld. Was genau machst du denn?
Ja, mich interessiert primär tatsächlich die Artenvielfalt. Also ich möchte wissen, welche Arten es auf der Welt überhaupt gibt. Und in einem zweiten Schritt dann auch, also natürlich, wie sie aussehen. Und ich gebe ihnen Namen oder möchte wissen, ob sie schon benannt sind, also welche Namen sie tragen. Aber in einem zweiten Schritt interessiert mich auch, wie sie entstanden sind. Das heißt, ich mache sogenannte stammesgeschichtliche Untersuchungen. Am Ende bekommt man einen Stammbaum raus, aus dem die hervorgeht, wie diese Wespenarten miteinander verwandt sind.
Du hattest in deinem Buch von der Eleganz der Sandwespe geschrieben. Jetzt will ich natürlich wissen, warum oder was macht denn die Sandwespe elegant.
Also die Sandwespen, an die ich dabei gedacht habe, also wir nennen die hier in Deutschland gar nicht unbedingt Sandwespen, aber in den USA heißen die Sandwespen Sandwasps. Das sind diese extrem schnellen Flieger. Das sind relativ große Tiere, die so eine fast so eine stromlinienförmige Gestalt haben. Also sind sehr kompakt mit sehr starker Flugmuskulatur, sind sehr bunt. Also die sind häufig gelb-schwarz, aber gibt auch noch rote Einsprengsel dazwischen. Und manche sind zitronengelb und manche ein bisschen orangegelb und mit so Streifen und Flecken. Ich finde die so an sich schon wahnsinnig schön, aber durch diese Stromliniengestalt und diesen extrem schnellen Flug finde ich sehr wahnsinnig elegant. Also das sind wirklich sehr, sehr schöne Wespen, die auch ganz anders aussehen als die deutsche oder die gemeine Wespe, die uns hier so lästig werden.
Gibt es eine Wespenart, die du mal finden möchtest?
Ja, es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass ich noch unentdeckte Arten nicht vorhersehen kann. Also es gibt natürlich spektakuläre Arten, die ich gerne fangen würde, von denen ich noch gar nichts weiß. Aber es gibt auch Arten von diesen Sandwespen, um dabei zu bleiben, weil ich die wirklich mag. Gibt es eine Art, die heißt Carlo Bembix Martae, also nach den Eltern des Entdeckers benannt, Carlo und Marta. Die ist anhand von 4 Exemplaren beschrieben worden aus dem Norden von Argentinien an einer bestimmten Stelle. Die ist ganz, ganz ungewöhnlich, also unterscheidet sich von allen Sandwespen sehr stark. Und diese 4 Tiere, die ungefähr 1930 entdeckt wurden, sind bis heute das Einzige, was man von diesen Wespen kennt. Und ich bin auch schon mal dorthin gefahren und habe sie gesucht. Aber und das haben auch schon andere gemacht. Aber das ist eine sehr mysteriöse Wespe und die würde ich wirklich sehr gerne mal fangen.
Aber weißt du, ob es sie noch gibt oder ob sie nicht vielleicht möglicherweise ausgestorben ist?
Ja, das wissen wir natürlich überhaupt nicht. Also es handelt sich da um Wüstengebiete. Das sind Tausende von Quadratkilometern.
Mir summt und brummt und surrt jetzt schon der Kopf. Dann erstmal danke dir, Michael, für das Gespräch. Ich muss sagen, die Wespen, die sind mir jetzt schon viel sympathischer geworden. Vor allem seitdem ich weiß, dass gerade einmal 2 Wespenarten von über 120.000 nach meinen Kuchen lechzen. Eine Wespe, die mich besonders fasziniert oder meine neue Lieblingswespe, das ist die Isodontia mexicana. Sie nistet nicht im Boden, sondern in Holzlöchern und diese Holzlöcher tapeziert sie mit Grashalm. Und das war's nun mit einer Folge von Schneller Schlau. Hört beim nächsten Mal gerne wieder rein. Und wer mag, kann sich das PM-Magazin auch im Kiosk kaufen und diesmal ist sogar noch ein Wespen-Interview drin.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.